ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
So, jetzt können wir starten. Es geht um Klimaschutz, Klimawandel und all die globalen Güter, die eben schon erwähnt worden sind. Ich habe zur Vorbereitung auf dieses Podium ein KI-Chatbot gefragt. Und ich sage es direkt, der von Elon Musk. Also man könnte schon sagen, der ist schon gefärbt. Und diesen Chatbot habe ich gefragt, beim Kampf gegen den Klimawandel, geht das ohne die USA? Und da kommt die Antwort, kommt drauf an. Ich lese jetzt mal wörtlich vor. Also, haben alle verstanden? Sonst. Der Chatbot sagt, kommt drauf an, der Pariser Klimavertrag läuft ja auch ohne die USA. China, EU und Indien tragen inzwischen die Hauptlast. Aber langfristig, ohne amerikanische Tech und Kapital wird es wohl knifflig, vor allem wenn es um erneuerbare Energien und Kohlenstoffabschaltung geht. Das sagt der Chatbot, also die KI von Elon Musk. In der Zwischenzeit gab es ja, im Zweifel haben viele von Ihnen es gesehen, einen sehr skurrilen Auftritt des US-Präsidenten vor den Vereinten Nationen, wo er eigentlich jedem vor das Schienbein getreten hat und auch den Klimawandel als größte Fake und Hoax dargestellt hat. Was bedeutet das nun für die Bekämpfung des Klimawandels? Müssen wir völlig neue Wege abseits von internationalen Abkommen gehen? Kann die multilaterale Zusammenarbeit überhaupt noch gerettet werden? Und über all diese Fragen haben wir ein Podium zusammengestellt, die, glaube ich, gute Antworten haben werden. Als erstes Professor Matthias Weiß. Er ist Inhaber des Zeppelin-Lehrstuhls für Innovationsmanagement und Transformation. Dort wird an Forschungsideen zu Innovation, relationaler Ökonomie und transkulturellen Managementfragen gearbeitet. In diesem Zusammenhang wird in Lehre und Forschung besonderer Wert auf die menschliche Seite des Innovationsmanagements gelegt und darauf, wie Menschen allgemein geführt, gemanagt und unterstützt werden können, um in diesen Herausforderungen, Situationen zu wirklichen Lösungen zu kommen. In unseren Augen passt das prima zum Wort Klimawandel und auch im Zusammenhang mit dem, in meinen Augen, sehr destruktiven Auftritt des US-Präsidenten vor den Vereinten Nationen. Neben Professor Weiß sitzt Antje Passenheim. Sie ist aktuell Nordrhein-Westfalen-Reporterin des WDRs, blickt aber als jahrzehntelange DPA- und WDR-Korrespondentin auf eine große internationale Erfahrung zurück. Unter anderem hat sie in Nairobi gearbeitet, als Klaus Töpfer da das Umweltprogramm der UN geleitet hat. Sie hat 6 Jahre in Washington gearbeitet, 5 Jahre in New York bei den Vereinten Nationen und hat auch einen tiefen Einblick in den Trump-Clan allein durch die lokale Nähe nehmen können. Herzlich willkommen. Viktoria Neuhofer kommt aus Österreich, ist überzeugte Unternehmerin, hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, einen Abschluss im Ingenieurswesen, hat mehrere Start-ups gegründet, darunter, glaube ich, wenn man das so alles liest, Damn Plastic, was im Moment so die Haupttätigkeit ist. Sie sind Handelsabgeordnete im österreichischen Parlament, kämpfen für nachhaltige Veränderungen, ist ein Vice-Vorstand der jungen Wirtschaft Land Salzburg und hilft mit ihrer Expertise Start-up in Österreich. Herzlich willkommen. Und zu Cem Özdemir, glaube ich, muss ich nicht mehr viel sagen. Langjähriger Parteivorsitzender der Grünen, Bundesminister und jetzt Spitzenkandidat der Grünen für die nächste Landtagswahl. Herzlich willkommen, Herr Özdemir. Ich starte mit einer ganz allgemeinen Frage, die als erstes an Cem Özdemir gerichtet wird, aber wo auch die anderen gerne was zu sagen wollen. Und zwar die allgemeine Frage ist einfach, was kann und muss ein Land wie Baden-Württemberg tun, um am Ziel der definierten CO2-Neutralität festhalten zu können.
Erstmal guten Tag allerseits, Madame Ambassador, Excellency. Baden-Württemberg allein kann natürlich den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen nicht ersetzen. Wie denn? Angesichts der schieren Größe völlig ausgeschlossen. Aber was wir tun können, ist beispielsweise, die USA besteht ja nicht nur aus der nationalen Regierung in Washington, sondern aus den Bundesstaaten. Wir haben die Under Two Degree Coalition mit Kalifornien geschlossen. Unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der Gouverneur von Kalifornien, der sich viele Bundesstaaten in den USA, aber auch in anderen Ländern der Welt angeschlossen haben. Es gibt eine Koalition der Städte, die sich klar zu den Klimaschutzzielen bekannt haben. Und was ich ganz spannend finde, ist jetzt in den bisherigen Vorträgen, in der Debatte, ist noch gar nicht aufgetaucht, das ist ja ein höchstrichterliches Urteil. Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hat uns allen ins Stammbuch geschrieben, selbst die Länder, die nicht Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimaschutzabkommens sind oder sich davon verabschiedet haben, wie die USA, sind daran gebunden. Und theoretisch können diejenigen, die unter den Folgen der Klimaveränderung leiden, denken Sie an die Inselstaaten, andere, uns verklagen mit massivsten Konsequenzen, auch ökonomischer Art. Insofern sind wir gut beraten, am Ziel festzuhalten, was wir aber besser schaffen müssen. Das ist, dass wir die Ziele des Klimaschutzes mit den Zielen, dass wir den Industriestandort, den Wirtschaftsstandort stärken und erneuern, dass wir das besser zusammenbringen können. Um nicht zu lange zu reden, vielleicht ein Beispiel. Die Energiewende ist ein ganz zentraler Hebel im Kampf gegen den Klimaschutz. Gleichzeitig haben wir das Problem, dass die Strompreise bei uns leider zu hoch sind. Es ist ein Standortfaktor für unseren Mittelstand, für unsere Wirtschaft, aber auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir könnten hergehen und den Netzausbau, den wir dringend brauchen, wir könnten den Netzausbau so machen, dass alles, was noch nicht planfestgestellt ist, künftig nicht mehr mit Erdkabeln gemacht wird, sondern mit Freilandleitungen. Allein diese Maßnahme würde 20 Milliarden Euro einsparen und der Netzausbau wäre noch schneller. Oder nehmen Sie jetzt die aktuelle Debatte, weil wir hier in Friedrichshafen sind mit ZF und anderen wichtigen Unternehmen aus der Zuliefererindustrie, das Thema Zukunft der Automobilindustrie. Wir können das so machen, dass wir uns ewig streiten darüber, ob Elektromobilität oder ob der Verbrenner noch 100 Jahre fährt. Das kann man machen. Wenn man Letzteres macht, dann muss man eben auch dazu sagen, dass dann das letzte Auto aus Baden-Württemberg irgendwann im Museum stehen wird. Oder aber man packt den Stier bei den Hörnern und sagt, ja, die Chinesen haben aufgeholt, haben mittlerweile günstige Elektroautos, die konkurrenzfähig sind, aber wir können das auch. Wir haben alles, was es dafür braucht. Wir haben einen großartigen Mittelstand, wir haben tolle Forschungseinrichtungen, wir haben Hochschulen, wir haben klasse Ingenieure und wir können das. Und jetzt bei der IAA sahen wir ja die ersten Fahrzeuge, die in den Markt vordringen. Eine Ladegeschwindigkeit von 10 Minuten 80% haben, Reichweiten von 700 Kilometer. Ich war jetzt in Rastatt bei Mercedes. Also jetzt den Rahmen dafür setzen, aufhören, das Ziel in Frage zu stellen, gleichzeitig flexibel auf dem Weg, dann bin ich ganz zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Aber das ist natürlich eine schwierige Herausforderung. Frau Münch hat darauf hingewiesen, wir machen das in einer Situation, wo es eben Nutznießer gibt, dieser Verunsicherung mit der AfD, die den Leuten erzählen, zurück in die Vergangenheit könnte die Probleme von morgen lösen. Alle, die vernunftbegabt sind, wissen, dass das nicht der Fall ist. Aber wir können das nur machen, wenn die demokratischen Parteien in so einer schwierigen Transformationsphase zusammenarbeiten und wenn wir ein Bündnis schließen zwischen Industrie und zwischen Politik, dann können wir es schaffen. Wenn wir uns gegenseitig zerlegen, dann werden wir es nicht schaffen.
Ich würde gerne auch den Input von Frau Professor Münch aufnehmen. Man hat ja schon den Eindruck und die Zahlen der letzten Wahlen und ich bin jetzt kein großer Anhänger von täglichen Umfragen und so weiter, aber dringen diese Themen, die wir jetzt hier auch diskutieren, für Sie jetzt als grünen Spitzenkandidaten mit diesen grünen Ideen, dringen diese Themen tatsächlich in der heutigen Situation in der Bevölkerung überhaupt noch durch?
Also einfacher ist es nicht geworden, gar keine Frage. Aber die gute Nachricht ist erstmal, ich treffe eigentlich praktisch keinen einzigen Unternehmer. Und ich besuche jetzt wirklich viele, ob Handwerker, ob Mittelstand, ob große Industrie, übrigens gilt das ausdrücklich auch für die Belegschaften, die sagen, wir gehen zurück zum Verbrenner. Oder die sagen, wir verabschieden uns von dem Ziel, dass wir aus den fossilen Energien aussteigen, dass wir die Zukunft erneuerbaren Energien sehen. Was sie allerdings sagen ist, und da sollten wir gut zuhören als Entscheidungsträger, macht es bitte so, dass ihr einen Rahmen setzt, aber nicht jedes Detail regelt. Macht es bitte so, dass ihr die bürokratischen Fesseln lockert. Macht es bitte so, dass wir von Berichtspflichten entlastet werden, damit wir uns auf unser Kerngeschäft konzentrieren können. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt für uns Politiker. Macht es bitte so, dass nicht nach jeder Wahl es heißt, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Schauen Sie, jetzt kann man sich ja darüber streiten, ob das alles richtig war in der alten Regierung, wie das im Detail mit der Wärmeplanung, mit dem Heizungsgesetz gemacht wurde. Aber jetzt hat sich unser deutsches Handwerk auf diesen Bereich eingelassen, hat da massiv investiert, bildet die Leute aus, bauen die Wärmepumpen. Die sind jetzt viel günstiger, weil wir ein Learning haben, wie sie ursprünglich waren. Das jetzt in Frage zu stellen, stellt diese ganze Branche wieder vors Nichts. Wir haben das schon mal gemacht bei der Solarindustrie. Das ist jetzt eine der größten Branchen, aber nicht in Deutschland. Wir haben sie hier ins Wachstum gebracht und die Chinesen verdienen jetzt das Geld damit. Ähnlich ist es bei der Batterie. Viele der Grundlagen sind bei uns in Deutschland entstanden, aber das Geschäftsmodell ist in China. Ich möchte, dass die guten Ideen, die in Baden-Württemberg in Deutschland entstehen, auch hier zum Geschäftsmodell werden. Und das geht eben nur, wenn wir aufhören, den Populismus einzuzahlen. Und das erfordert von meiner politischen Heimat, dass wir im Weg flexibler sind. Es erfordert aber von den Kollegen der Union, dass sie die Ziele nicht permanent in Frage stellen. Also gehen wir doch wieder zurück in die Kohle, gehen wir doch wieder stärker ins Gas, gehen wir vielleicht in die Atomenergie, fahren wir vielleicht doch mit fossilen Verbrennern. Es braucht Klarheit im Ziel, Flexibilität im Weg. Und wenn wir da das schaffen, dass jeder über seinen Schatten springt und das Ganze mit der Wirtschaft zusammen, dann glaube ich, kriegt man das hin. Das wird nicht einfach, weil das ist ja nicht nur eine Frage des Antriebs. Wenn wir ehrlich sind, 13.000 Entlassungen in 5 Jahren bei Bosch. Die wenigsten haben sich ja angeschaut, wer da genau entlassen wird. Da sind Leute dabei, die machen Fensterheber. Da sind Leute dabei, die machen Deckel. Es ist ja nun erkennbar offensichtlich nicht nur der Antrieb. Also geht es darum, dass wir insgesamt, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, Steuern, Abgaben, Infrastruktur, dass wir da auch besser werden müssen. Und dieses selektive Lesen, das alles ideologisch einsortiert und nicht mehr faktenorientiert ist, das ist, legt sich wie ein Mehltau übers Land und macht die Debatten kaputt. Also zurück zur Sachlichkeit. Jeder macht das, was er am besten kann. Cem Özdemir ist kein Ingenieur und baut keine Autos. Lasst es die Autoindustrie machen. Die haben sich entschieden mit milliardenschweren Investitionen. Da kommen jetzt die Autos. Unser Job ist es, den Rahmen zu setzen. Wir machen es aber gerade genau umgekehrt. Wir belehren die Ingenieure, was sie bauen sollen, anstatt dass wir uns, Schuster, bleib bei deinen Leisten, auf unser Kerngeschäft beschränken. Wir setzen den Rahmen, sorgen für Verlässlichkeit, für Planungsinvestitionssicherheit. Unsere Ingenieure, unsere Autobauer, die bauen die Fahrzeuge, die dann konkurrenzfähig sind und gemeinsam kriegt man das dann hoffentlich hin.
Ich merke, Frau Passner, ich sehe in den Startlöchern, aber ich habe zuerst noch eine andere Frage. Wir kommen zu den Vereinten Nationen. Also, Frau Neuhofer, brauchen wir nicht vielleicht auch nochmal eine völlig andere Denke? Ich komme mit dem Beispiel Ihrer Damned Plastic Startups. Auf UN-Ebene ist ein Anti-Plastik-Abkommen jetzt gescheitert. Das hat natürlich auch was mit Klimaschutz zu tun. Sie sagen verkürzt in einem letztlich gelesenen Interview in der Schwäbischen Zeitung, so schlecht ist Plastik gar nicht. Plastik ist eigentlich ein ganz guter Grundstoff. Lasst uns mal irgendwie anders denken und um eine andere Ecke umbiegen. Wie stellen Sie das konkret vor?
Also vorab, geht das jetzt? Ja. Vorab möchte ich sagen, dass Damn Plastic heißt eben nicht verdammtes Plastik, es heißt Damn Nices Plastic, weil ich definitiv für Kreislaufwirtschaft bin. Ursprünglich bin ich eigentlich Holztechnikerin und sollte mich für Papier einsetzen, aber das, was man sozusagen mit Papier heutzutage macht, ist ja auch nicht nachhaltig. Wir beschichten alles, wir verwenden ganz schlimme Druckfarben und so weiter, also da fängt es ja mit dem großen Rattenschwanz an. auf die Frage, ob ich jetzt ein UN-Abkommen brauche in diesem Bereich. Natürlich brauche ich Rahmen. Wie man gesagt hat, die Politik macht den Rahmen, aber die Lösung macht die Wirtschaft. Und das machen wir jeden Tag Unternehmer. Wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und währenddessen Sie die letzten Jahre diskutiert haben, habe ich ja trotzdem weitergemacht. Das heißt, ich habe mich darauf konzentriert. Ich weiß, dass Müll ein riesengroßes Problem ist und ich weiß, dass Plastik da sozusagen per se verdonnert wird. Ich finde es aber nicht fair, dass wir auf das Material Plastik per se losgehen. Ich bin der Meinung, dass der Mensch, und hier entschuldige ich mich vorab, wir sind faul, wir sind bequem, wir haben keine Lust richtig zu recyceln, wir stellen auch keine Rahmenbedingungen, dass wir auch richtig recyceln können. Wir erklären aber auch den Menschen nicht, warum es wichtig wäre, das zu tun, warum es nicht okay ist, dass wir ständig auf Alternativen gehen. Wir Menschen suchen uns immer so, okay, Plastik ist jetzt böse, weil es überall ist. Das war unsere Schuld, aber es ist jetzt überall. Und anstatt, dass wir vielleicht mal eben weniger verwenden oder etwas in Kreislauf bringen, holen wir stattdessen andere Materialien. Und da bringe ich eben zum Beispiel Bioplastik ins Spiel, das weder nachhaltig ist von der Ressource, also wir verwenden Essen, um ein Bioplastik zu erstellen. Wir haben keine Anlagen, nirgendwo auf der Welt, die das richtig abbauen können. Aber der Mensch glaubt jetzt, dass das nachhaltig ist. Er glaubt auch, dass Papier nachhaltig ist. Und damit habe ich ein Problem. Dementsprechend versuche ich das ein bisschen witzig und cool einzupacken und sagen so, hey, wenn du mal verstehen würdest, was dahinter steht und wenn du die Supply Chain anschauen würdest, dann würden viele eine andere Meinung haben. Nicht nur über Plastik, weil wie gesagt, man hört ja in den Nachrichten nur, die Welt geht davon unter. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, pro Minute pumpen wir ja ungefähr einen LKW rein. Das sind ungefähr um die 21.000 Kilo an Plastik, das pro Minute reinkommt. Ich allein aus Unternehmen kann das ja gar nicht mehr sozusagen rausfischen. Meine Frage ist nur, wie kommt das überhaupt ins Meer? Warum schaffen wir es nicht, einen Weg, bevor das dahin kommt, in einer Stadt das schon mal zu bremsen? Das sind so Dinge, wo ich sage, die wären echt einfach, wenn man sich hinsetzt. Aber heutzutage ist es halt dann trotzdem, es geht halt nur um Konsum, es geht halt um Geld verdienen und da bleiben diese Sachen nebensächlich. Und das möchte ich tatsächlich zeigen, dass es anders geht, indem man Produkte schafft, die entweder nur aus Müll entstehen, wie meine Schuhe zum Beispiel, sind aus Kaugummis, und sozusagen zeigen, man kann Nachhaltigkeit einfach leben, man kann Kunststoff im Kreislauf belassen und man kann Lösungen bieten, ohne dass der Mensch sich großartig verändern muss. Gerade eben, weil der Punkt ist, wir sind so, wie wir sind. Ich bin der Meinung, dass sich Nachhaltigkeit, wenn wir uns nicht an die Nachhaltigkeit anpassen oder an die Umwelt, dann muss sich Nachhaltigkeit ein Stück an uns anpassen und einen Weg finden, damit wir damit auch leben können, Spaß dran haben und das auch Mainstream wird, dass wir gar nicht drüber sprechen müssen. Für mich sollte das eine Basis für alles sein.
Herr Professor Weiß, sind das die Bälle, die Sie in der Wissenschaft bei der Betriebswirtschaft aufnehmen mit ihren Studentinnen und Studenten? Wie verändert sich die Betriebswirtschaft bei diesen globalen Herausforderungen, wo die Naturwissenschaftler ja eindeutig die Probleme schon längst definiert haben und auch gesagt haben, wir müssen umsteuern? Und jetzt wird ja doch sehr deutlich, auch an den vorherigen Worten, dass es natürlich am Manager, ich verkürze, es liegt am Manager, umzusteuern. Wie bilden Sie Ihre Studenten aus?
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine gute Frage deswegen, weil im Prinzip, ich denke mal, auch wir aus der Wirtschaftswissenschaft, selbst aus dem Management, wie ich es jetzt mal, wo ich jetzt herkomme, bezeichnen würde, genau die gleiche Sichtweise haben wie die Naturwissenschaften. Es ist unbestritten, dass der Klimawandel eine große Herausforderung ist, die größte wahrscheinlich unserer Zeit und viele Dinge negativ beeinflussen würden, wenn es nicht adressiert würde. Und die Perspektive ist eigentlich sogar eine, die über das hinausgeht, was der Herr Özdemir gerade gesagt hat. Eigentlich ist es nicht so, dass wir uns überlegen müssen, ob wir Klimawandel uns leisten können als Unternehmen oder als Gesellschaft. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Wir können uns gar nicht leisten, keinen Klimawandel zu machen. Nicht aus ideologischen Gründen. Nicht, weil wir wollen, dass der Eisbär nicht von seiner Scholle runterschmilzt. Sondern ganz einfach deswegen, weil es im Prinzip die beste Art der Förderung der Wirtschaft ist oder der Zukunftssicherung von Unternehmen. Es wird einfach, und das wurde ja schon angesprochen, in 20, 30 Jahren aus ganz vielen Gründen wahrscheinlich kaum noch jemand ein Verbrennungsauto kaufen wollen. Wahrscheinlich schon viel früher, wahrscheinlich schon in 5 bis 10 Jahren, weil die Fortschritte so schnell sind. Das heißt, es ist ja eigentlich für die Wirtschaft nicht sinnvoll, wenn wir jetzt versuchen, einen Pfad, der absehbar aus wissenschaftlicher Sicht, aus ganz vielen Gründen, und die Physik ist ja keine subjektive Wissenschaft, dass der nicht mehr beschritten wird, dass wir das jetzt weiterhin fördern wollen. Eine kleine Anekdote dazu, wir hatten vor einer längeren Zeit, das war glaube ich 2016 oder 2017, ein Treffen mit einer Gruppe Innovationsmanagement, Forschern, hauptsächlich Professoren aus Deutschland, alles Betriebswirte am Forschungs- und Innovationszentrum in München bei BMW. Und die Leiter dieses Zentrums haben uns quasi damals gesagt, das Schlimmste, mit dem sie gerade umgehen müssen, und das war ja lange vor Covid, das war lange bevor chinesische Autohersteller überhaupt aktiv wurden auf dem Elektromarkt in der Form, das Schlimmste, mit dem sie umgehen müssen, ist, dass sie immer dreigleisig fahren müssen. Damals war noch der Wasserstoff ein großes Thema bei BMW, die Elektromobilität war ein großes Thema. Und auch das Thema Verbrenner, Diesel vor allem bei denen. Und er sagt, sie könnten viel mehr auf die Straße bringen, wenn sie nicht immer ihre Ressourcen, und damit meine ich nicht nur das Geld, sondern auch die kognitiven Ressourcen, wenn sie nicht immer die Ressourcen aufteilen müssten auf diese drei Bereiche. In dem Moment, wenn klar ist, dass sie dann in eine Richtung gehen können, könnten viel mehr PS auf die Straße bringen bei der Entwicklung, bei der Innovation und auch viel eher mithalten oder sogar überholen diejenigen Akteure, damals war es primär Tesla, die hier einen gewissen Vorsprung erarbeitet haben. Und deswegen stimme ich damit überein. Wir sollten jetzt aufhören, immer hier hin und her zu wechseln und bestimmte Pfade wieder aufzumachen, die absehbar keine große Zukunft haben werden. Also wir unterstützen die Wirtschaft damit nicht. Im Gegenteil, wie wir die Wirtschaft unterstützen könnten, wäre, dass wir vielleicht die Energiepreise senken durch mehr Klimaschutz. Weil warum sind denn die Preise so hoch? Die sind jetzt vor allem deswegen im Moment so hoch, weil die Ukraine angegriffen worden ist und unser Gas nicht mehr billig aus Russland kommt. Hätten wir viel früher schon in Klimamaßnahmen investiert, diese Stromtrassen schon früher gebaut, dann hätten wir jetzt günstigere Energie. Letztes Jahr kam eine Studie der Fraunhofer Gesellschaft raus, was die Strompreise pro Kilowattstunde sind. Das sind die erneuerbaren Energien die günstigsten. Mit Abstand die teuerste ist die Atomkraft. Trotzdem werfen wir diese Zankäpfel immer wieder in die Diskussion. Und aus Sicht der Managementwissenschaft, der Betriebswirtschaft, ist quasi das, was wir unseren Studierenden vermitteln, oder was ich auch versuche, den Studierenden zu vermitteln, das Folgende. Es kommt darauf an, dass ich mich mittel- bis langfristig orientiere. Und dann habe ich gar keine Alternative, weil auch die Kapitalseite darauf besteht, dass wir klimafreundlich werden. Nicht, weil da irgendwelche Idealisten sitzen, sondern weil die Physik verstanden haben und weil die wissen, wir kommen nicht drum rum. Wir können nicht in 20 Jahren per politischem Dekret sagen, ach, lassen wir uns das, der Klimawandel, den gibt es jetzt doch nicht. Den gibt es, der wird immer schlimmer und je weniger wir tun, desto schlimmer wird es. Und das heißt, irgendwann kommt der Punkt, da werde ich gar nichts anderes mehr verkaufen können als ein klimafreundliches Produkt. Das weiß die Kapitalseite und deswegen, das Thema hier ist ja alleine unter der Sonne mit den USA, das wird in den USA genauso, also vielleicht ein bisschen abgemildert, aber weitergehen, weil die Kapitalseite in den USA weiterhin darauf besteht, dass dieser Pfad begangen wird. Und es kann jetzt vielleicht eine Unterbrechung geben, aber dann wird es nur umso stärker nachgefragt werden nach der Zeit von Donald Trump. Das heißt, für mich ist es eine Voraussetzung sogar für die Basisgüter. Also wenn wir Sicherheit betrachten, wenn wir Versorgungssicherheit betrachten, all das ist überhaupt nicht möglich ohne Klimaschutz. Das heißt, wir müssten im Narrativ wegkommen von diesem Klimaschutz als globales Anliegen, als globales Gut darzustellen, sondern wir müssten es eher darstellen, es ist noch ein Basisgut unterhalb der Basisgüter. Und das wäre mir sehr wichtig. Und das vermittle ich auch den Studenten.
Frau Passenheim, Sie sind... Sie haben viele Jahre auf den Fluren der Vereinten Nationen, sei es in Nairobi, sei es in New York, zugebracht. Wenn Sie all jetzt diese Stellungnahmen hören, das ist ja auch für Sie kein Neuland, was passiert eigentlich in New York, Genf oder Nairobi? Die Leute kennen doch auch diese Sachen. Es gibt von UNEP seit Jahrzehnten belastbare Daten, die wirklich seriös prognostizieren, was passiert. Oder, das wissen wir beide, vor 20 Jahren haben wir Stories geschrieben, genau das ist eingetreten. Warum hat man das Gefühl, dass von Seiten der Vereinten Nationen immer nur der kleinste Kompromiss möglich ist?
Weil die Vereinten Nationen eben keine Autorität sind, die verbindliche Vorschriften machen können, sondern die Weltgemeinschaft repräsentieren. Und weil das System der Vereinten Nationen sich seit Jahren, das ist ja auch kein Geheimnis, selbst auffrisst, weil es so aufgebaut ist, wie es ist und weil es keine Chance gibt, gegen die Vetomächte, gegen die starken Nationen wie Russland, China, die USA Änderungen herbeizuführen, weil die Vetomächte den Entscheidungen, verbindliche Entscheidungen im Sicherheitsrat blockieren, weil das einzige Forum, in dem es Abstimmungen gibt, die Vollversammlung ist. Deren Entscheidungen sind aber nicht bindend. Das heißt, es kann keine Sanktionen geben. Was die UN-Vollversammlung beschließt, ist nicht bindend. Genauso das Rechtsgutachten, das Sie eben zitiert haben, Herr Özdemir, ist mit Sicherheit ein Rechtsgutachten mit Signalwirkung, das nämlich eine gesunde Umwelt Menschenrecht ist und dass sich auch alle Staaten daran halten müssen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und das in ihren Budgets einspeisen müssten. Das sind aber alles, das ist ein Rechtsgutachten und es gibt keine Sanktionen für die Staaten, die das nicht einhalten, solange es nicht Klagen auf Staatenebene gibt. Das Gute, und das zeigt einfach, wozu die Vereinten Nationen möglich sind, genau dieses Rechtsgutachten, das Umweltschutz Menschenrecht ist, kommt von ganz unten. Das hat den Ursprung in einer Studentenbewegung vom Inselstaat Vanuatu, die gesagt haben, wir möchten, dass das Menschenrecht wird. Und warum können wir das nicht untersuchen lassen? Und dann hat die UN-Vollversammlung dafür gestimmt, dass der internationale Gerichtshof dieses Rechtsgutachten macht. Und das ist dann so ausgefallen. Das heißt aber nicht, dass Staaten wie die USA oder Russland oder China dieses Rechtsgutachten in irgendeiner Form anerkennen müssen oder dass ihnen irgendwas passiert. Und das ist das Problem. Ich denke, all diese konkreten Maßnahmen, die hier eben genannt worden sind, sind elementar. Elementar sind kleinere Begegnungen auf Ebenen, die eben unterhalb der nationalen Ebene sind. Aber das eigentlich Gefährliche und der größte Saboteur von Vereinten Nationen, von Entscheidungen der Vereinten Nationen, Abkommen, der größte Saboteur ist der Populismus. Zum ersten Mal sind wir in einer Welt, und deshalb gehören eigentlich beide Foren hier, beide Panels zusammen. Wir gehören zu einer Welt, in der über die Hälfte Parteien oder Politiker unterstützt, die gegen demokratische Regeln sind und für die Auflösung, die nicht multinational denken, die nationalistisch denken und nur für sich denken. Und deshalb muss der Klimaschutz geschützt werden vor Menschen wie Donald Trump, wo mich übrigens fast noch mehr schockiert hat, das, was er gesagt hat, war klar, dass er es sagen würde. Mich hat noch mehr schockiert, dass es trotzdem, wenn auch verhalten, aber dass überhaupt einer im Publikum geklatscht hat, dass nicht mehr Menschen aufgestanden oder nicht aufgestanden sind, überhaupt jemand und rausgegangen ist. Und das zeigt, dass das Thema Klima gehijackt wird für andere nationalistische Interessen im Moment und dass Staaten auch bei jeder Abstimmung, die bei den Vereinten Nationen fallen, zum Teil erpresst werden können, weil es immer andere Interessen im Hintergrund gibt. Wenn es darum geht, gegen die Invasion Russlands in der Ukraine eine Resolution oder eine Abstimmung zustande zu bringen, dann geht das Buhlen um die kleinen, um die Inselstaaten, um die Staaten des globalen Südens los, denen dann irgendwelche Versprechungen gemacht werden, damit sie bloß so abstimmen, wie andere das wollen. So, und solange das Thema Klima derart gefangen genommen wird, als in Geiselhaft genommen wird, werden wir nicht weiterkommen. Es müssen Mechanismen geschaffen werden und es müssen Instrumente genutzt werden, darunter herzukommen.
Da die vielleicht eher naive Frage, was können einzelne Personen ausrichten? Kann Donald Trump das alles aushebeln? Ich komme von einer anderen Sache, der leider verstorbene Klaus Töpfer hat in diesem Saal auf dieser Bühne vor 3 Jahren quasi eine Vorlesung, vielleicht waren einige von Ihnen da, eine Vorlesung gehalten, was ich nicht wusste. Auf einmal waren da Charts um an der Wand. Und da hat er klar gemacht, Leute, wir laufen in eine richtig katastrophale Situation rein, wenn wir nicht umsteuern. Wir beide wissen, es gibt eine Version bei den Vereinten Nationen, die sagen, dass die UN-Umweltorganisation UNEP mit Hauptsitz in Nairobi würde es heute so gar nicht mehr geben, wenn nicht per Zufall Klaus Töpfer gekommen wäre, der als Person diese Organisation gerettet hat. Jetzt gibt es den Klimaforscher Latif, der sagt, Leute, die schmutzigen Industrien werden Geschichte sein, egal was, ihr müsst in moderne, umweltfreundliche Technologien rein investieren. Ich will sagen, ist die Lage eigentlich, regen wir uns nicht viel zu viel über Trump auf und sagen, auch ein Trump wird es nicht verhindern können, dass die Weltgemeinschaft umsteuert? Oder brauchen wir wirklich so eine positive Person wie einen Klaus Töpfer? Das ist in Deutschland nie wahrgenommen worden. Klaus Töpfer hatte global, weltweit ein Ansehen. Das war unglaublich. Da war sofort der rote Teppich da. Und in Deutschland wurde nur gesagt, ja, der ist ja mal früher durch den Rhein geschwommen. Also das passt alles nicht so ganz zusammen. Wie sieht's aus? Gibt es immer noch Personen, die vielleicht bei den Vereinten Nationen durch ihr persönliches Engagement durchbrechen oder sagen sie, nee, dieser Apparat ist so festgefahren und so kompliziert, da geht es nur mit Kooperation oder mit Organisation interner.
Ich würde sagen, mir fällt bei der Geschichte gerade noch ein, dass Klaus Töpfer ja derjenige war, der die spätere Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai, die Begründerin des Greenbelt Movements und Bürgerrechtlerin aus Kenia, damals gerettet hat und auf dem UN-Gelände ihr Unterschlupf gegeben hat. Das fällt mir gerade noch ein. Das war auch Klaus Töpfer, der ihr damals schon das Forum gegeben hat und gesagt hat, du kannst hier auf dem Compound bleiben und wohnen, damit dich die Polizei nicht kriegt und inhaftiert. Solche Lichtgestalten sind mit Sicherheit wichtig. Und ich würde auch sagen, dass auch der UN-Generalsekretär Guterres, der sich ja den Klimaschutz ganz, ganz oben auf die Fahne geschrieben hat, so eine ganz wichtige Person ist, der aber leider nicht die Macht hat. Er ist leider nur der Oberdiplomat aller Diplomaten der Welt und hat auch keine Autorität. Aber solche Lichtgestalten braucht's. Ich war auch in New York, als Greta Thunberg einfuhr mit ihrem Segelboot, nachdem sie den Atlantik überquert hat, und habe mitgekriegt, wie diese auch die Fridays for Future-Bewegung ja bis in die USA auch gekommen ist und da um sich oder großen Impact gehabt hat. Ich war aber auch leider, und das muss ich dann dazu sagen, das ist die Halbwertszeit solcher Lichtgestalten, vor knapp 4 Wochen bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen da, als ich eben gesehen habe, auch wie die Grünen ihre Gewinne wieder halbiert haben und abgestürzt sind, weil sie eben diese Gewinne auf der Welle der Fridays for Future Bewegung gemacht hatten. Und wie schnell das abgesackt ist. Und ein letztes, ich gebe auch gleich wieder ab, aber nur noch zu Donald Trump. Ich denke nicht, dass die Katastrophe ist, dass er aus dem Pariser Klimaabkommen raustritt. Das kann alles die erneuerbaren Energien und andere Aktivitäten werden in den USA weitergehen. Das wird auch mit Donald Trump weitergehen. Aber das Gefährliche ist eben wirklich dieses Narrativ, der Populismus, der Kampf gegen alles, was liberal ist, dieser vehemente, dieser Hass auf alles, was in Anführungsstrichen, man mag das Wort nicht mehr in den Mund nehmen, woke ist, weil das auch gehijackt wurde von bestimmten Menschen. So, und das ist das Gefährliche, dass das um sich greift und dass das Nachahmer findet. Und deshalb sind solche exakten, solche ganz klaren Sachen, über die hier auch schon gesprochen wurde, wichtig, damit solche Narrative nicht greifen können.
Also natürlich verlieren wir einfach wahnsinnig viel Zeit. Wir sind sowieso im Verzug, im Kampf gegen die Klimaveränderung, im Kampf gegen das Artensterben, im Kampf gegen Plastik im Meer und viele andere Dinge. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig, wenn man die USA näher betrachtet, sieht man Texas, das ist nun as hard as it can get, was Republikanismus angeht, viel tougher geht's nicht. Texas ist Rekord, was erneuerbare Energien angeht. Und zwar sowohl die Windenergie als auch die Photovoltaik. Und zwar nicht aus politischen Gründen oder weil das jetzt alles Grünfans sind, sondern das sind rein ökonomische Entscheidungen. Also zeigt es, dass unter der Folie die Grundrichtung nach wie vor in vielen Unternehmen in die Richtung geht, wie Sie beschrieben haben, weil es eben wirtschaftliche Fundamentaldaten auf Dauer als günstiger erscheinen lassen. Ich würde uns raten, wenn wir das Thema Klimaschutz wieder mehrheitsfähig kriegen wollen, dass wir alles vermeiden, was den Eindruck erweckt, dass man die Herausforderung des Kampfes gegen die Klimakrise nur gewinnen kann mit einer Verzichtsrhetorik. Dann wird es keine Zustimmung geben. Es wird nur Zustimmung geben, wenn wir hier in Deutschland, in Europa, aber eben ganz konkret in Baden-Württemberg zeigen, Jobs, wirtschaftlicher Wohlstand und ein geringerer CO2-Fußabdruck geht zusammen. Und wenn wir das erfolgreich hinkriegen, dann wird es Nachahmer geben irgendwo. Und wenn es einhergeht mit dem wirtschaftlichen Niedergang, dann wird es eben keine Nachahmer geben. So einfach können die Dinge sein. Und ich würde auch raten dazu, dass wir beim Klimaschutz stärker über Souveränität reden. Im Kern geht es doch darum. War das richtig, dass wir uns in eine solche fatale Abhängigkeit von einem Verbrecher wie Wladimir Putin begeben haben? Übrigens war Wladimir Putin auch schon ein Verbrecher vor der letzten Eskalationsstufe in der Ukraine. Das hätte man auch früher wissen können. Es gab viele, die davor gewarnt haben, aber man wollte es nicht wissen. Man hat Nord Stream 2 in einer breiten Koalition hinterhergebaut und kam nicht auf die Idee, dass es vielleicht nicht gerade schlau ist, wenn du 60% deines Gases von einem der schlimmsten Verbrecher dieser Welt beziehst. Und wenn du dann noch weißt, dass das Öl ja auch nicht aus Demokratien kommt und dass die Ausgaben, die wir dort tätigen, ja nicht in Mädchenschulen gehen, die gehen ja nicht in eine Interpretation des Islams, der sagt, der Islam, der durch das Feuer der Aufklärung ging, sondern das Geld geht in fundamentalistische Sekten zum Teil, die hier entsprechende Probleme erzeugen. Darauf hätte man schon mal früher kommen können. Und darum ist es eine Frage der nationalen und europäischen Souveränität, wenn wir auf erneuerbare Energien setzen. Erneuerbare Energien sind Souveränitätsenergien. Und natürlich, um das nicht alles schön zu reden, muss man auch sich mit den seltenen Erden beschäftigen, die wir dafür brauchen. Aber auch da gibt es ja Alternativen. Wir sind nicht nur auf China angewiesen. Wir haben mit Kanada einen Wertepartner, der unsere Werte teilt. Also müssen wir schauen, dass wir auch da unsere Abhängigkeiten reduzieren. Ich habe nur eine ganz große Sorge, die geht so. Dieselben Leute, die uns in Abhängigkeit von Putin begeben haben, denen traue ich es ehrlich gesagt nicht zu, dass sie es in ihrer DNA haben, dass europäische Souveränität entscheidend ist. Ich meine, hier in Baden-Württemberg haben wir ja so einen Fall mit dem Thema Palantir, anderes Thema. Das Zutrauen in die eigene Wirtschaft, das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, dass wir hier in Europa die Dinge können, dass wir nicht blöder sind wie andere, das fehlt mir ein bisschen. Also wir brauchen sowas wie so ein Man-to-the-Moon-Projekt, wo wir die klügsten Köpfe in Europa zusammenholen und eben zeigen, wir wollen mit den Ländern in der Welt, mit denen wir Werte teilen, schauen, dass wir die Abhängigkeiten reduzieren, wo immer es möglich ist. Und damit auch zeigen, liberale Demokratie, freie Marktwirtschaft, Wohlstand und ein geringerer CO2-Fußabdruck, Artenvielfalt und eben auch der Kampf gegen zu viel Konsum beziehungsweise der Kampf für die Kreislaufwirtschaft, wie Sie es richtig beschrieben haben, das kann funktionieren und es kann sogar wirtschaftlich erfolgreich sein. Da werden wir viele Nachahmer kriegen, sonst nicht.
Herr Professor Weiß, ich will nur mal kurz, wenn ich seltene Erden höre, kommt ein ganz anderes Thema bei mir immer auf, was wir auch komplett ignorieren, denn dann denke ich an den Kongo. Seit 3 Jahrzehnten ein brutaler Krieg, damit, ich verkürze, aber ein bisschen, damit wir schön mit unseren Handys rumspielen können. 5, 6, 7 Millionen Tote. Es wird ignoriert. Das war nur der kleine Einwurf, jetzt Sie. Ja.
Völlig berechtigt, also es ist wirklich eine dramatische Situation. Ich würde gerne auf zwei Dinge eingehen. Ich könnte jetzt unterstreichen, warum globale Handlungen wichtig sind, warum auch das wichtig ist, dass die UN handlungsfähig ist mit Klimaschutz und so weiter und was es bringt. Ich bin aber nicht eingeladen worden als Politikwissenschaftler oder als Umweltwissenschaftler, sondern als Betriebswirt. Und ich würde jetzt mal einfach sagen, wenn man die Situation betrachtet, dass jetzt bestimmte Staaten hier vielleicht nicht weitermachen wollen, vielleicht bestimmte Akteure auch versuchen, Entscheidungen auszuhebeln bei den UN, damit der Klimaschutz nicht auf ein globales Gerüst gestellt werden kann. Aus ganz kalter Wirtschaftssicht könnte ich jetzt sagen, für uns Deutsche ist es eigentlich dann ja sogar ein Glücksfall. Wir könnten jetzt diese Chance nutzen, um gerade jetzt hier uns einen Vorsprung zu erarbeiten, von dem wir Jahrzehnte profitieren werden. Also im Prinzip, es ist klar, es wird in der mittleren bis langen Frist eine extrem starke Nachfrage geben nach Produkten, die klimaneutral sind, klimafreundlich sind, Lösungen anbieten, um den Klimawandel zu bekämpfen oder sogar zu reduzieren. Wir müssen irgendwann mal sogar so weit kommen, dass wir CO2 aus der Atmosphäre wieder rausziehen. Das ist in den Modellen sogar enthalten, diese Annahme, dass wir das können. Weil im Prinzip, selbst wenn wir jetzt von heute netto null sind, dann bleiben wir auf dem schlechten Stand, wo wir sind. Da wird ja nichts besser. Es wird nur nicht noch schlimmer. Das muss man ja auf sich vor Augen halten. Es ist ja eine ganz schlimme Situation, in der wir sind. Es wird ja jeden Tag schlimmer durch jeden weiteres Kilogramm CO2 in der Atmosphäre. Also muss ich ja irgendwann mal umschwenken, weil ich nicht alles... Also ich habe ja gar keine Wahl. Und wenn wir dann diejenigen sind, die klimaneutrale, klimapositive Produkte anbieten können, haben wir einen riesen Vorteil. Das heißt, es muss in unserem eigenen nationalen, im eigenen unternehmerischen Interesse sein, jetzt diese Dinge in den Blick zu nehmen. Egal, was die anderen machen. Wenn die anderen mitmachen, ist es super, weil dann können wir das ganze Problem schneller beheben. Wenn sie nicht mitmachen, dann ist es doof, weil dann kriegt man natürlich den Klimawandel nicht schneller in den Griff. Trotzdem werden wir zumindest mehr Geld verdienen damit. Also dieses Argument, wenn wir nichts machen, wenn wir was machen, es bringt ja nichts, weil die Chinesen oder die Inder oder die Amerikaner, wenn die nichts machen, der Klimawandel lässt sich ja durch uns nicht aufhalten. Da ist vielleicht sogar was dran, das glaube ich zwar nicht, aber wir werden am Schluss mehr Geld verdienen und unsere Wirtschaft wird gestärkt. Das heißt, egal was die anderen machen, wir sollten vorangehen, alleine schon aus wirtschaftlichen Interessen. Und ein Beispiel dafür, wie viel Geld da nur drauf wartet, abgerufen zu werden: Es gibt ein Startup, das heißt Climeworks, kommt aus der Schweiz, die ziehen CO2 aus der Atmosphäre raus. Die haben einen Piloten aufgebaut in Island und haben dann erstes einen Demonstrator aufgebaut. Die wollen jetzt noch einen zweiten in Kanada, glaube ich, aufbauen. Das funktioniert total schlecht. Also was die pro Jahr rausziehen, das ist marginal und die verbrauchen mehr Energie und äquivalent wird mehr CO2 in die Atmosphäre, als sie rausziehen können. Nichtsdestotrotz haben die über eine halbe Milliarde Euro an Kapital bekommen, um das weiterzutreiben. Das zeigt, wie stark jetzt schon diese Lösungen vom Markt, von dem Kapital nachgefragt werden. Und in dem Fall, obwohl sogar gar nicht so wahrscheinlich ist, dass da in kürzerer Zeit eine Rendite kommt. Wenn wir uns jetzt wirklich bemühen und in diese Richtung stärker voranschreiten, dann werden wir da viel bessere Lösungen anbieten können. Da gibt es viele Projekte, ich kenne einige von, an einem arbeite ich sogar selber mit. Das ist die große Chance, im Prinzip, wenn man es als Konkurrenzperspektive sieht, was ich persönlich jetzt privat nicht machen würde, aber als wirtschaftliche Wissenschaftler vielleicht, es ist eigentlich für die Amerikaner ganz schlecht, was da passiert. Die verbauen sich gerade die Zukunft, wenn sie das machen würden. Die Kapitalseite, die Wirtschaft weiß das und deswegen machen die da, auch wenn sie vielleicht nach außen ein bisschen andere Fassade aufbauen, gar nicht so mit.
Frau Neuhofer, Sie sind die Praktikerin.
Ja, schon fast.
Ja, man merkt es.
Ich habe so viele Punkte, auf die ich eingehen möchte. Erstens, meine Meinung ist, ich finde Button-up viel besser als Top-down-Strategien. Also ich glaube an die Menschen, dass wir nicht dumm sind und dass wir ihnen erklären, was Nachhaltigkeit wirklich bedeutet, weil das ist das, was mir fehlt. Man bekommt ja überall eine Greenwashing-Falle nach der anderen vorgegaukelt. Im Fernsehen hört man, was nicht nachhaltig ist. Ich höre zu und ich denke mir so, Bullshit, Entschuldigung. Wenn man das den Menschen richtig erklären würde, würden sie auch handeln. Da gibt es so einen Spruch, from knowing comes caring, from caring comes change. Wenn man etwas weiß, was stimmt, dann kann man darauf reagieren, kann sich seine eigene Meinung machen und jeder für sich selbst auch mal etwas tun. Ganz kurz noch auf Greta Thunberg oder generell Klimakleber, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist die komplette falsche Richtung, um Menschen zu überzeugen, dass wir ein Problem haben. Ich glaube auch trotzdem selber, dass wir die Parasiten sind und die Welt sich super von uns erholen wird, wenn sozusagen da mehr Krankheiten entstehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, sondern eher wir davor. Aber Thema Greta Thunberg, es war zwar ein Hype, Und ich habe mit so vielen Schülern gesprochen, die haben sich nur gefreut, dass Freitag schulfrei ist. Denen war das egal, ob wir für Nachhaltigkeit kämpfen. Natürlich gibt es Ausnahmen und es waren ganz viele dabei, die sich natürlich dafür interessieren und ein Bewusstsein erschaffen worden ist. Aber das Bewusstsein ist so kurz gehalten worden. Was machen die denn heute? Nach wie vor gar nichts, weil es uns unfassbar gut geht. Es geht uns in Deutschland und in Österreich super, bei uns ist es sauber. Wir packen unseren Müll rein, schicken ihn in Container nach Indien und regen uns dann drüber auf, dass von dort aus der Müll dann wieder irgendwie ins Meer und wieder zurück zu uns kommt. Aber wir verschicken es weg, die produzieren für uns, wir wollen billig einkaufen. Wir sind nicht bereit dafür, und davon spreche ich auch von mir, ich habe viele Produkte, die für zu teuer angesehen werden. Die sind nicht zu teuer, die sind jetzt teuer, halten aber viel länger. Darüber muss man ja auch nachdenken. Dieses Bewusstsein ist ja auch gar nicht da für den Konsumenten. Also müssen wir es cool und richtig verpacken und nicht mit Klimaklebern, die Menschen nur aggressiv gemacht haben. Also ich gebe euch ein Beispiel, in Österreich hat es ein Pärchen gegeben von Klimaklebern, der Gürtel, das ist unsere Hauptstraße so in Wien, der war 6 Stunden lang gesperrt. Wegen 2 Personen, die sich hingeklebt haben und die 2 Wochen später auf Bali am Flughafen waren. Man hat sie gefragt, wie sie denn dahin gekommen seien, haben sie gesagt, man muss Arbeit von sozusagen eine Work-Life-Balance bilden. Man muss das trennen. Das ist doch, also ich verstehe sowas überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn wir da in diese Richtung weitergehen, dann macht das ja gar keinen Sinn. Es wird sich auch nichts verändern. Solange es nicht wirklich wehtut, wird es sich nicht verändern. Aber was wehtun würde, ist zu sagen, dass wir die ganzen Trends, die entstehen, gerade die letzten 5 Jahre, das sind alles Trends. Ich habe hier CO2-Neutralität gehört. Meine Familie produziert seit 375 Jahren. Wir sind ein riesengroßer Industriebetrieb und CO2-Neutralität bedeutet, wir kaufen uns frei. Wir müssen nicht einmal etwas verändern, um CO2-neutral zu sein. Das heißt, wir messen zwar unseren Ausstoß, abgesehen davon, man kann auch Wodka aus CO2 erstellen. Wir könnten sozusagen auch Getränkepartys machen. Je mehr wir trinken, desto mehr CO2 binden wir, nur nebenbei. Sind richtig coole Events, ich lade euch sehr gerne ein. Kann man auch mit Speisen machen. Aber was ich hinaus will, ist, dass das auch nicht die Lösung ist, zum sagen, hey, wir haben jetzt ein CO2-positives Produkt. Nächstes Beispiel, Fiji Water. Kennt jemand Fiji Waters? So, das ist, abgesehen, ich möchte die Firma jetzt nicht erwähnen, aber Fiji Water hat gesagt, sie haben eine CO2-positive Flasche. Das heißt, währenddessen wir drum kämpfen, dass weniger Plastik erzeugt wird, packen die Welt sozusagen in die Plastikflasche und sagen, kauf diese Flasche, damit bist du CO2-neutral bzw. positiv. Aber der Fakt ist, dass deren Berechnungen auf möglicherweise zukünftige Dinge ausgerichtet waren, die sie nicht einmal tun. Das ist so, wenn ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt ein SUV und vielleicht überlege ich mir nächstes Jahr mehr Zug zu fahren. Das hat ja keinen Sinn. Ja, und ich habe noch zigtausende andere Beispiele. Also auch natürlich gibt es viele Startups, die, ein Punkt noch, weil wir reden quasi über Klimaschutz jetzt, wie wir CO2 reduzieren, aber trotzdem stehen wir auf AI, oder? Ich liebe es ja genauso, ich sage ja nicht, dass es, aber wir verbrauchen jeden Tag dadurch, weiß es jemand von euch, wie viel Gramm CO2 wir verbrauchen für eine simple Frage in ChatGPT, wie heiße ich? 5 Gramm, es sind 5 Gramm. Googeln im Gegensatz sind 0,02. Das heißt, wir verbrauchen 3 Tassen Cappuccinos, im ungefähr sind es auch 10 Minuten LED-Lampe einschalten, 10 Meter Auto fahren für eine Frage, wie heiße ich. Darüber sprechen wir nicht, dass Dubai ihre riesengroßen Server dort aufbaut, wo es heiß ist, Ende nie, das macht ja gar keinen Sinn. Da sind die Probleme. Wir stürzen uns ja wieder in das Nächste und in das Nächste und in das Nächste und denken jetzt schon nicht daran, wie können wir denn das verbessern. Damit habe ich ein Problem und da gibt es aber Startups, wo es auch funktioniert, die neben den Servern Geräte aufstellen, wo das, die Wärme gebunden wird. Es gibt ja Lösungen, aber wir sollten die Lösung vorher denken, auf die ganze Supply Chain schauen und nicht immer nur quasi wie beim Elektroauto Tank-to-Wheel-Sichtweise.
Vielen Dank. Ich schaue auf die Uhr und ich habe das Programm mit ausgearbeitet und weiß, wenn ich jetzt weiter überziehe, kommen wir in Teufelsküche, weil es dann einen Rattenschwanz an anderen Sachen gibt. Deshalb, ich würde gerne weiter mit Ihnen diskutieren, aber es klappt leider nicht. Vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Ich glaube, wir haben wirklich spannende Impulse von Ihnen allen 4 bekommen. Und bei mir war so ein kleiner Reflex, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, des Morgens, wenn ich mir die ersten Nachrichten angucke, wird meine Laune direkt schlecht. Und hier habe ich während der Diskussion eigentlich relativ viel Optimismus mitgenommen, sodass ich eigentlich auch hoffe, dass das WWF heute noch weiter gut läuft. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier waren, für Ihre Impulse und hoffentlich vielleicht aufs nächste Jahr. Nochmal vielen Dank.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.